Herzlich willkommen zum Ateliergespräch Nummer 1 mit der Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach in ihrem Haus im Berliner Stadtteil Weißensee.
Weil ich arbeite dann kaum mit den Augen. Ich habe irgendwo geschrieben, meine Augen sehen weniger als meine Hände. Ein Porträt geht dann seinen ganz eigenen Weg, da kann ich überhaupt nichts mehr machen. Und da muss man eben so, im Russischen heißt es «Schastlivova Poti», also geh einen glücklichen Weg, ja.
Ich bin Katrin Schrader, ich bin Autorin und Journalistin. Diesen Podcast produziere ich im Auftrag der Inselgalerie Berlin, für die ich die Öffentlichkeitsarbeit mache. Am 19. Dezember wird Franziska Schwarzbach in der Inselgalerie ihr Bildnis der Mileva Maric enthüllen. Anlass ist der 145. Geburtstag der Mathematikerin und ersten Ehefrau Albert Einsteins. Wir werden diese Gedenkfeier mit Franziska Schwarzbach und der Autorin Inge Stephan im Livestream am 19. Dezember ab 15 Uhr übertragen. Danach schließt die Galerie über den Jahreswechsel. Die Büste der Mileva, sie befindet sich noch im Roguss, wird über den Jahreswechsel im Fenster der Galerie zu sehen sein. Zusammen mit einer Medaille auf Mileva Maric, die die Künstlerin Marika Rezzato Naressi geschaffen hat.
Und wenn du nur eine kleine Gruppe auch von 10 Leuten hast, die dann diesen Kopf abzunehmen haben und zu sagen, das ist er oder das ist er nicht, oder weißt du, grausam. Ist ja sowieso blöd, wenn du in der Kunst dir was vornimmst, das mache ich jetzt so und dann machst du es auch so. Also da ist es, sollst du lieber aufhören.
Heute ist Mittwoch, der 18. November 2020.
Hallo.
Hallo.
Ist das hier wirklich der Eingang oder komme ich durch die Hintertür?
Ich wollte auch
rein. Ah, gut.
Nee, der ist daneben. Die sind dann nur 10 Minuten zu früh, sie ist noch immer in die Kofferle schnell gerannt.
Ah, okay. Ich wusste nicht, wie lange ich brauche, bis hierher mit dem Rad.
Ich hätte hier so ein Camille-Tee, wollen Sie zufällig sowas?
Oh ja, gern.
Wir müssen jetzt gleich wiederkommen.
Während ich den Kamillentee trinke und auf Franziska warte, erzähle ich euch etwas über sie. Überall im Berliner Stadtraum, und nicht nur in Berlin, findet ihr Plastiken aus Stein, Eisen und Bronze, die sie geschaffen hat. Die Europa vom Prenzlberg zum Beispiel, in der Marienstraße. Oder ihr Bildnis der Lise Meitner, vor dem Hauptgebäude der Humboldt-Universität unter den Linden. Ihr werdet feststellen, dass Franziska Schwarzbach einen sehr eigenen, ungewöhnlichen Blick auf ihre Figuren hat. Das hat ihr schon Schwierigkeiten mit manchem Auftraggeber gebracht. Letztendlich mussten sie aber anerkennen, dass sie kaum eine interessantere Künstlerin hätten finden können. Franziska wurde 1949 im Erzgebirge geboren. In Schwarzenberg wuchs sie auf. Ihr Vater ist der Bildhauer und Formgestalter Hans Brockhage. Franziska studierte an der Kunsthochschule Weißensee. Zunächst Architektur, später Porträtplastik. Und dann kommt Franziska zurück. Ihr Mann nimmt ihr die Einkaufstasche ab und sortiert die Lebensmittel in den Kühlschrank. Franziska ordnet frische Gerbera in einer Vase. Sie sagt, sie sei gerade ziemlich am Limit, wegen der bevorstehenden Retrospektive in der Moritzburg in Halle.
Keine Erfahrung. Mit lebenden, gegenwärtigen Künstlern, also Museen stellen eben Gestandene aus. Da weiß
Tote.
Man, Tote. Und da weiß man eben Van Gogh, da braucht gar nicht, da muss man nicht schreiben, Van Gogh, weiß ich nicht was. Ne? Also bei allen, auch bei jetzt bei Lagerfeld, der hat eben Namen. Ne? Das sind eben schon, wie sagt man da, Etiketten oder so.
Aber du hast auch einen Namen.
Ich habe auch einen Namen, aber der besagt nichts jetzt so, weißt du?
Der ist nicht so ein Etikett.
Das ist kein Etikett. Also es gibt noch keine Plastiktüte mit mir. Und und überlegen Sie jetzt so Untertitel oder was schreibt man denn nur? Plastisches Werk oder sie hängt an der Wand oder ich sag immer, ich habe jetzt einen Titel geschrieben. Der ist eigentlich ganz lustig. Also der gefällt mir am besten. Und der ist sogar, sag mal, sehr hintergründig. Der heißt nur, was ist das?
Ah.
Und was ist das? Also ich habe es jetzt erstmal runtergeschrieben. Ich habe erstmal gefragt, na, überlegt euch mal, Anna Franziska. Also erstmal könnte man ja auch sagen, wer ist das? Aber das wollte ich gar nicht sagen, wer oder wer ist sie? Ist ja noch, ja, da weiß man ja schon, es ist eine sie. Aber was ist das? Ja. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Pushkin, ich habe mich ja so ein bisschen, ich habe mich nicht mit Pushkin, aber ich habe ihn eben porträtiert vor ein paar Jahren jetzt und las ihn, seit wir Russisch haben, also seit der 5. Klasse. Ne? Ich hab Russisch eigentlich durch einen Religionsunterricht gelernt. Das ist eigentlich alles schräg, aber so ist es im Erzgebirge, man lernt eben Russisch im Religionsunterricht. Weil der Pfarrer, den wir hatten, Litauer oder, oh Gott, weiß ich nicht, auch von da oben eben, ne, war. Kantschat hieß der, Wilhelm Kantschat. Und sagte so, na komm mal mit zu mir hoch. Ich zeig dir mal meine Bibliothek. Also eine Bibliothek hat...
Wie alt warst du da?
Eine 5. Klasse, was ist denn das? 5. Klasse?
10?
10 so ungefähr, ne? 10. Tja, und da... Stand eben sozusagen die Weltliteratur nur in Originalsprachen. Also er las alles im Originaltext. Das war ein hervorragender Kerl. Also das war Wahnsinn. Ich habe ihn auch im Internet jetzt gefunden. Vielleicht sollte ich ihm auch noch ein paar... Nee, jetzt erstmal nicht. Also gut, durch den bin ich sozusagen mit Pushkin. Ja? Pushkin hat er uns dann sozusagen vorgelesen. Und
in
Russisch und übersetzt. Und wenn du natürlich diese russische Sprache hörst, ja,
ja,
die so, ja, auch so ein Gemurmel ist, weißt du, so und dieses R und ja, es ist ja eine harte Sprache eigentlich, eine dunkle Sprache. Und das klang manchmal so wie das Schwarzwasser, weißt du? Also das war so, dachte ich, auch schön, ne? Irgendwann hatte ich eben gesagt, dass ich... ich habe mich mit Pushkin beschäftigt und mit seiner Biografie, also später dann eigentlich erst, ne, und merkte, er war ein sehr guter Zeichner. Er hat mit der Hand geschrieben und nebenbei seine Porträts und was er eben so hatte, dann gekritzelt. Ne. Er ist ja sozusagen afrikanischer Abstammung. Ne. Sein Urgroßvater, Großmutter, die Großmutter, Urgroßvater, Großvater. Also jetzt, ne, war dieser Hannibal, den sie ja in Äthiopien geklaut hatten. In Eritrea eigentlich eher, also so aus der Gegend kam der. Das war der Mohr des Zahn.
War der schwarz?
Der war schwarz. Und dann später wurde der aber mehr maurisch, ja. Also ist auch manchmal so ein bisschen gezeichnet worden und so. Und das gefiel mir alles nicht. Also man kann es ja selber machen, weißt du. Aber heutzutage, du musst Geld verdienen, du musst sehen. Also sag mal so ganz... ohne Auftrag, ich wollte es schon irgendwo anbinden, also das Porträt, ja. Und dann traf ich eben einen, der in Potsdam in der Pushkinstraße sich eine Villa gekauft hat. Und sage ich so, du musst mich jetzt beauftragen.
Hat er gemacht
und das war...
Wo steht der Pushkin jetzt? Dort in der Straße oder bei ihm zu Hause?
Der steht wunderbar im Foyer. Und dann hatte ich...
Im Foyer in der Pushkinstraße?
In der Pushkinstraße 4, oh, Pushkinallee 4.
In Potsdam.
Leider ist eben, ja, hieß Rainer Opitz, gestorben. Und aber das war noch sein Vermächtnis, dass ich halt zu ihm gesagt, also ich sag, also jetzt einfach so ein Porträt hier in dein Foyer zu stellen, ja. Ein Porträt geht dann seinen ganz eigenen Weg, da kann ich überhaupt nichts mehr machen. Und da muss man eben so, im Russischen heißt «Schastlivo poti», also geh einen glücklichen Weg, ja. Und das muss irgend, also betrunken werden, also muss, da muss man noch mal ein bisschen, oh, sagt er, na gut, das müssen wir machen. Nach einem Jahr dann meldet er sich und sagte, aber Franziska, nur alleine sollte ich kommen, ja. Ja, ich sage, Peter muss ich mitbringen. Am Ende habe ich noch meine Schwester mitgebracht, weil sowas erlebt man ja auch nicht jeden Tag.
Das war dann quasi das, die Vernissage.
Das war dann so die Enthüllung. Mhm. Und da waren eben zwei wichtige Leute da. Standen zwei Herren vor meinem Puschkin und haben sich den Bauch gehalten vor Lachen. Das eine war der russische Kulturattaché, nennt man sich denn das, ne? Mhm. Oleg Xenofontov. Und das andere war Matthias Platzek.
Aha.
Und das sagt der Xenofontov zu mir. Nee, also der darf hier nicht so privat stehen. Da müssen, den müssen sie in zwei Wochen Tag die Deutsche Puschkin-Gesellschaft, oder hat er so einen Geburtstag, da müssen sie den zu uns in die russische Botschaft, also in die Botschaft bringen. Da sind viele, viele Leute da und bringen sie den hin. Also ich sage, erstmal kann ich den nicht da vom Sockel und dann überschleppen. Ich habe dann einfach ein großes Foto gemacht und dann war das eine Geburtstagsfeier. Da gingen auch die Leute so alle vor und schenkten der Puschkin-Gesellschaft sowas. Ja? Also irgendeinen machten einen. Und da ist er dem Opitz dann, sagte Franziska, wir schenken den Puschkin der Puschkin-Gesellschaft. Na, ich sage, ich habe das Geld nicht. Wenn du das machst, dann...
Aber warum hatten die eigentlich gelacht?
Weil, ja, eigentlich, weil das so kurios aussieht. Er sieht eben aus, wie ich mir ihn vorstelle.
Du hast den...
Der sieht anders aus als die Puschkinse, oder wie man da sagt, die's eben so, die so rumstehen, weißt du, als Büsten. Der sieht schon etwas... skurril aus.
Mhm, ich kann mir vorstellen. Ja? Du brichst ja gerne so das Große auf Augenhöhe runter. Ja,
ich brech das so runter, ne? Und das Allerlustigste, und ich habe gezittert, du, ich hatte Schweißausbrüche. Ich musste vor, dann mit meinem Foto hier, so mit der Rolle, und der damaligen Chefin der Puschkin-Gesellschaft, die heißt Ottilie Clotilde oder Ottilie von Rintelen. Das war, ist eine Ahnin von Puschkin. Und die steht vorne und sagt, genau so habe ich mir meinen Urgroßvater vorgestellt. Damit war das Eis gebrochen.
Ja.
Weißt du, und damit war sozusagen, wenn sie das sagt, weißt du, wenn sie da steht und sagt, und dann habe ich nachgelesen, was sie ist. Sie ist Psychologin. Und dann sind wir eben zu Puschkins 220. Geburtstag 2019 über Petersburg runter nach Michailowskoje. Ein wunderbarer Ort. Ich überlege jetzt, wie man da, das ist sowas wie Wiepersdorf, weißt du, oder wie, also wo sich Schriftsteller, Maler, Musiker in absolut weg vom Schuss, ja, vom Zentrum, du fährst richtig in die Pampa, wo eben der alte Hannibal, also sein Urgroßvater, sag mal, das Land dort unten urbar gemacht hat.
Aber das ist, war nicht dieselbe Skulptur, die
ich habe nachgießen.
Nee, nee. Du hast noch nicht gemacht.
Pass auf, in Potsdam, die da in Potsdam steht, ist in Bronze gegossen. Mhm. Ne? Aber eigentlich, sagte ich dann, und das war meine große Chance wieder, muss dieser Puschkin in Eisen gegossen werden. Denn das war die Zeit. Das war die Zeit, wo Berlin mit dem Eisenguss blühte. Ja? Der Zar mit dem... Gott, wie heißt Nikolaus, hieß der, glaube ich, oder so. Geschichte. Hm?
Fünf. Gib uns ein Jahr.
Ja.
Okay. Gib uns ein ungefähres Jahr.
Naja, 1804 ist das Fer de Berlin, also das, dieser Berliner Eisenguss, hier gegründet worden. Puschkin ist, glaube ich, 1837 gestorben. Ne? So, also es war sozusagen Zeit des berühmten Eisenkunstgusses in Europa und Europa ging eben da bis zum Ural. Ja, also es war ja sozusagen die Verbindung der großen Leute, hier Madame von Steele, weißt du, Madame von Steele hat Puschkin sozusagen, ihr Überleben sollte ja geköpft werden, ja, von Napoleon. Puschkin hat sie als seine Freundin und als seine sozusagen wichtigste Frau in Moskau bezeichnet und dank seiner Intervention, ne, ist es so, ist sie nicht ausgeliefert worden, ne, nach Paris. Deshalb musste ich den Puschkin in Eisengießen nochmal. Und wir haben dann dort, in, muss ich mir doch noch angucken. Ne? Mhm.
Doch.
Ach Mensch, Marianne. Marianne? Warte mal, ich gebe dir das mal deinem Vater. Ich bin hier in so einem Interview. Ja, frag mal deinen Vater. Augenblick. Da sind roten Lichter drin. Die roten Lichter am Auto.
Oh, was heißt das?
Na, irgendwas wieder kaputt.
Ah, bei ihr?
In meinem Auto. Also, ah. Ja, ich freue mich, dass meine Erbschaft von meinem Vater war sein Auto. Der hat sich 1995 einen damals großen Saab gekauft. Ja, den fahre ich jetzt noch.
Ah, und der läuft noch.
Ja, er will nicht mehr ins Erzgebirge und er fährt langsam. Und,
okay.
Oh Gott, naja, gut, aber ja.
Ich wollte noch was fragen. Und zwar, also du hast gesagt, du gibst die Skulptur die frei, sie geht ihren Weg.
Ja.
Und trotzdem macht es doch was mit dir, ob da zwei Männer davor stehen und lachen oder ob diese Frau sagt, genauso habe ich mir meinen Urgroßvater vorgestellt.
Das ist für dich, das ist, was Besseres kannst du überhaupt nicht kriegen. Ne? Ich hatte mit dem Rostropowitsch, weißt, als ich den Auftrag kriegte, das war 2007. Das war so ein Zufall. Also ich glaube, ich lebe nur von Zufällen. Das war so ein Zufall, die wollten Rostropowitsch, also in Kronberg im Taunus da unten, ne? Bei Frankfurt am Main. Die wollten eben den 80. Geburtstag von Rostropowitsch ganz groß feiern. Also Rostropowitsch hat in Kronberg, in dem kleinen Dorf, Nest, also darf man nicht sagen, dort wohnen die Reichsten, glaube ich, die Reichsten der Reichen, hat er die sogenannte Cello-Akademie gegründet. Also wie er sagt, Kronberg ist die Welthauptstadt des Cellos. Also, und da, eine schöne Sache eigentlich, jedes Jahr im Herbst, im Oktober, treffen sich da die berühmtesten Cellisten der Welt und geben Meisterkurse. Und da kann man sich anmelden und dann kann man sagen, eben man war bei, weiß ich nicht, Micha Majski oder bei Geringas oder Helmerson oder wie sie alle so heißen. Natalia Gutmann zum Beispiel, auch schön. Hat eben einen Meisterkurs mitgemacht. Das ist so Auszeichnung dann eigentlich. Und das wurde jedes Jahr mit Rostropowitsch. Also Rostropowitsch war immer mit dabei. Und dann eben ist er am 27. April 2007 gestorben, wäre in dem Jahr 80 geworden und man wollte eben groß feiern und aber jetzt ohne und wollte ein Porträt von ihm haben. Er war ja Dissident, also in der DDR, also im Osten ist er nicht porträtiert worden. Im Westen porträtiert man nicht so. Also erstmal gingen sie an die Nationalgalerie, haben gefragt, ob vielleicht im Depot ein Rostropowitsch ist. War nicht. Gut. Und dann wurde angefragt, ob man jemanden wüsste, der schnell, also ich hatte ja bloß 40 Tage Zeit zum Porträtieren, schnell porträtiert. Und da ist dem Jacobi, der war damals Kustos der Nationalgalerie. Und ich war das erste Mal zu einer riesengroßen Ausstellungseröffnung wieder in Berlin. Ich gehe ja kaum. Ja, ja und da fragte mich, sag mal, brauchst du einen Auftrag? Und da kriegte ich diesen Rostropowitsch zu porträtieren.
Aber du willst uns nicht erzählen, dass es ein Zufall ist.
Doch, das war schon, also wie es war, ja, irgendwie war es schon Zufall, ja, weil zufällig bin ich zu Konrad Knebel zur Ausstellungseröffnung gegangen, weißt du? Zufällig treffe ich Jacobi, zufällig erinnert sich Jacobi, dass ich ja mal einen anderen Kopf gemacht habe, der auch sehr gut geworden ist und dass ein Kopf von mir in der Nationalgalerie steht. Also es war schon, also gut, es gibt vielleicht keine Zufälle, aber irgendwo war es doch so eine Überschneidung von allem, ja, dann...
Also ja. Wir sollten doch zu Eröffnungen gehen.
Ja, und dann habe ich den da porträtiert und ich weiß ganz genau, weißt du, wenn du 100 Leute, 1000 Leute kennen den, ja, Und wenn du nur eine kleine Gruppe auch von 10 Leuten hast, die dann diesen Kopf abzunehmen haben und zu sagen, das ist er oder das ist er nicht oder, weißt du, grausam. Und habe mich gleich von Anfang an gesagt, so passt auf, ich mache euch den Kopf, aber nur seine Frau, Galina Wischnewskaja, und das ist eine Konieschna, nur die darf ihn abnehmen, ne? Und der ging es damals schlecht und die Tochter wieder, die Jelena, war irgendwie in Amerika, also kam auch nicht rüber. So wurde von der Galina Wischnewskaja, also sie musste dann wieder jemanden beauftragen. Und das war Rostropowitschs letzte Sekretärin, Olga Maximowa. Habe ich abgeholt, die saß dann hier bei mir im Atelier. Du weißt, mir lief der Schweiß runter. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen, ne, saß da und guckte sich meinen Kopf an. Und dachte, oh Gott, das war so oder so. Ne? Also, und nach einer halben Stunde geht sie zu ihm hin, streicht ihm so über seine, über diesen Bronze, über die Bronze, was man nicht gut streichen kann, weil die ein bisschen zerrissen ist, und sagt zu ihm, Maestro. Und dann habe ich sie gefragt, also dann war ja das, da habe ich auch aus meiner Zigarette mitgeraucht, die sage ich jetzt. Und dann fragte ich, sagen Sie mal, warum haben Sie denn, und ich habe dann du gesagt, weil sie ist sehr jung, also glaube ich 30, Olga, wieso hast du so lange gewartet? Und dann sagt sie, ich war auf eine ganz andere Bildhauerei aus. Sehr realistisch, sehr glatt. Ja, vielleicht so ein bisschen, ja, sie wusste halt nicht Russisch gesagt, aber vielleicht noch mit Scheitel, weißt du, und so. Und plötzlich sieht sie so fast so eine impressionistische Rübe, mit der man aber wirklich reden kann, ja. Und da sagt sie, als ich ihn so anguckte, und er zwinkerte mir so zu, und es war mir, als spricht er mit mir, ja. Deshalb brauchte ich so lange. Und ich war eigentlich, ja, so ist es. Und naja, das war schon eine verrückte Geschichte.
Aber es ist vielleicht auch so ein Spiegel, weil du nimmst dir ja auch sehr viel Zeit für die Porträts.
Ja, ich konnte mir eben überhaupt keine Zeit nehmen. Ich hatte wirklich...
In dem Fall hattest du wenig Zeit.
Der musste am 3. Oktober stehen. Mhm. Dann rechnest du zurück. Ja, Gießen, Guss. Also der musste Anfang August in Guss. Und es war schon Mitte Mai. Und ich musste anfangen. Ich musste einfach, ja, ich habe ausgerechnet, ich habe genau 40 Tage, vielleicht habe ich auch 41 oder 38, das weiß ich nicht, nur mich mit dieser Rübe beschäftigt und hatte von einem guten Kerl, leider habe ich das alles vergessen, ich weiß, Seemann oder so, so, der hat mir Filme gegeben. Der war beauftragt von Rostropowitsch, während er dirigiert hat, zu filmen. Nur der durfte filmen. Und der hat mir Filme gegeben, wie er dirigiert, wie er lehrt. Und die Filme habe ich vorwärts und rückwärts angeguckt. Ne? Also ich habe einfach, ja, dann...
Und dabei gezeichnet?
Und dann, ja, so sehr viel, also vorm Computer angehalten, gezeichnet, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Dann natürlich auch diese herrliche Biografie von der Galina Wischnewskaja gelesen. Oh, wow. Das ist und also einfach, damit ich den aufnehme in mich, ja. Weil ich arbeite dann kaum mit den Augen. Das ist, ich habe mir irgendwo geschrieben, meine Augen sehen weniger als meine Hände. Also ich arbeite dann nur noch mit den Händen.
Aber was heißt das? Du formst ja nichts oder formst du schon etwas?
Ja, ich skizziere ne, viel. Aber dann modelliere ich in Ton, also wirklich richtig althergebracht, klassische Bildhauerei, Ton aufbauen, Unterbau bauen, also das Gerüst aufbauen, Ton ran.
Aber du guckst dann dabei schon auch nochmal auf deine Skizzen.
Also nicht auf die Skizzen. Ich habe mir dann so wie so ein Bilderkino oder Daumenkino immer in meinem Atelier so an so eine Wand gepinnt. Weißt du, dass ich sozusagen, ich habe mir dann auch im Kino, also weißt du, im Computer, also im Computer, dann langsam gedreht, weißt du, dass du manchmal merkst, wie hat er den Kopf gedreht, ja, und auch langsam laufen lassen, damit ich das so ein bisschen in reinfresse in mich, ja.
Also das heißt, es geht ja auch um die Bewegung.
Ja, naja, weil du, weißt, das ist ja das Problem beim Fotografieren von Skulpturen. Ja, du musst ja im Prinzip bei einer Skulptur, wenn du die fotografierst, auch das hinten mit fotografieren. Da musst du eigentlich ringsrum gehen. Ja? Und deine Augen sehen ja, ich gucke ja so und bis da, von da bis dahin. Ja? Und du siehst ja rundherum. Ja? Und du bewegst dich ja ständig da im Kreis und ziehst das im Kopf alles sozusagen zusammen zu einem Bild. Und deshalb drehst du eben ständig. Und das hat mir damals, ich war ja im Abendstudium, der erste war der Kies, Hans Kies, der war ein guter Lehrer, sehr guter Lehrer. Mhm. Dann war ich beim, der ist auch gestorben, der kam aus Schwarzenberg da. Oh Gott, Rolf Winkler. Ja, und da habe ich viel porträtiert und der Kies hat was gesagt, beim Porträtieren ist es sehr gut, du arbeitest im Gegenlicht oder wenn es dunkel wird, also gar nicht jetzt mit guten, ja so, sondern mit Sonne im Gegenlicht, weil du ständig, wenn du das dann so drehst, weißt du, dann kriegst du so diese Scherenschnitte und kriegst das eigentlich ja so ganz intensiv mit, wo es stimmt, wo es nicht stimmt. Und manchmal ist es ja so, wenn du, sag mal, du ärgerst dich übers Kinn, dabei solltest du dich über die Stirn ärgern, weil du musst an der Stirn arbeiten statt am Kinn, ja. Also das ist alles so, ja, das baut sich. Ich hatte einmal so eine Geschichte, sollte ich ein Kind porträtieren, was einen sehr schönen Hinterkopf hatte. Aber so wollte ich das nicht so richtig, weißt du? Und dann war ich draußen und die Mutter war mit dabei und ich kam wieder und plötzlich hatte das Kind einen Hinterkopf gehabt. Also ich dachte, was ist denn hier los? Ja, da war ich doch einfach an meinen Kopf rangegangen und konnte es mir nicht sagen und hatte mir dann hinten Ton eingeklatscht. Ne? Ich konnte sie, wie sagt man da, ich konnte sie belehren oder ihr was begreiflich machen. Ja? Ich sage, nee, wissen Sie was? Der Hinterkopf war schon richtig, aber seine Stirn war nicht richtig. Ich muss an der Stirn arbeiten, dann kommt schon der Hinterkopf raus. Das sind alles solche, manchmal würde ich gerne sowas beibringen, aber ich habe keine Lust mehr. Also ich.
Gibt es eigentlich junge KünstlerInnen, die Interesse haben an dieser Porträt?
Ja, ich hatte einmal, ich habe ja noch so ein kleines
Arbeit, wie du sie gemacht
ja,
hast.
Ja, eigentlich. Eigentlich schon ein sehr großes Interesse, aber das ist. Ich habe hier in Heinersdorf noch mein ehemaliges Studentenhinterhäuschen. Ne? So, da wohnen jetzt die Kinder hier, die jetzt gerade angerufen hat. Und zum Teil hatte ich es früher mal an Studenten auch von der Kunsthochschule vermietet, weil es ja nur ein paar Minuten von der Kunsthochschule weg ist. Und dann ist so ein kleines Hinterhöfchen. Und dann komme ich auch manchmal, ich bin die Vermieterin hier und ist ja alles in Ordnung. Und da saßen sie alle am Tisch, also die Studenten von Weißensee. Ne? Ich setze mich dann auch manchmal mit ran und höre zu, was sie so alles zu sagen haben. Und sagt da jemand, sie hätte gehört, in New York kann man Porträt studieren. Och, sag ich, was? Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil es auch noch lustig wäre, aber wie meinst du denn das in New York? Willst du Porträt studieren? Lernt ihr denn hin nichts? Also so, ne? Also ich sag, Porträt könnte auch das könnte auch hier studieren, da müsste eben hierher kommen. Ne? Weil Porträt ist eine langwierige Geschichte. Ja? Also es ist nicht einfach nur so, dass du, weil du musst ja wirklich, manchmal bin ich an die HDK, weiß ich nicht. Ich halte ja eigentlich viel da, wie hieß er, Toni Kreck, hat eine super Antrittsvorlesung gehalten. Also die wollte ich mir an die Wand hängen, weil die richtig gut war. Viel vom Bleistift erzählt, weißt du, dass man zeichnen muss, dass du kannst nur durchs Zeichnen und durchs Gucken und durchs Arbeiten kommst du vielleicht weiter. Aber dann bin ich manchmal rüber und dann saßen die armen Kerle oder standen die armen Kerle auch da und porträtierten. Und ich sage, dann guck dich da hin. Der eine hatte so ein, also wie soll man sagen, in Buddha wollte der scheinbar machen. Mensch, sag ich, bist du wahnsinnig, du kannst ja nicht hier so ein Buddha-Buch hier, also es ist aus dem Foto. Ich sage, geh raus, was denkst du, wie viele da, solche Buddhas da draußen rumlaufen? Hol dir den rein und guck den richtig an und dann mach deinen Buddha. Es gibt immer so diese Phasen, ja, in der Bildhauerei. Also wenn du zum Beispiel so intensiv mit Ton anträgst an dein Gestell, weißt du, dann siehst du richtig, wie Giacometti eigentlich gedacht hat. Ja? Und das war schon mit ein bisschen Ton am Stecken, war das schon der Bruder, ja? Und du merkst, dass sowas schon eine ungeheure Monumentalität, sagen wir, zum Ausdruck bringt. Aber was mich jetzt betrifft, ist, ich muss weiter. Weißt du, ich muss weitermachen. Ich will da nicht aufhören und sagen, dann wäre ich ja Giacometti. Ja? Und dann formst du eben um, dann kommt ja dieser Prozess, wo du an deinem Ton, dann wird der, irgendwann wird der Ton von dem Flüchtigen, ja, von dem Skizzenhaften, wird es plötzlich hart. Also verfestigst du dich. Ja? Und bevor ich mich so verfestige, mach ich mir negativ und gieße das ab. Also dann musst du ja den Ton wieder mit Gips ummanteln und das ganze die ganze Prozedur ist ja fürchterlich, aber es sieht immer dreckig aus dann im Atelier und in der Küche auch. Aber dieser Umformungsprozess, ja, da kommst du auf so viele Ideen, die dich woanders hinbringen, die dich einfach wohin treiben, was du gar nicht vorher so gedacht hast. Ist ja sowieso blöd, wenn du in der Kunst dir was vornimmst, das mache ich jetzt so und dann machst du es auch so. Also da ist es, sollst du lieber aufhören. Weißt du, und dann forme ich das um und dann stelle ich mir meistens diese Skizze, ich bezeichne es jetzt auch als Skizze, diese Tonskizze oder dann Gipsskizze, in die Ecke und arbeite weiter. Und dann kommt dieser schwierige Prozess, wo du einfach durch musst, wo dann manchmal peinlich wird. Ja, da wirst du, denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da willst du ja gar nicht hin. Dann mache ich mir wieder negativ und nehme mir dann wieder aus dem Negativ den Gips raus und baue mir von dem Gips wieder negativ und arbeite dann mit dünnen Gipsschalen, die ich auch zum Teil montiere. Also das ist dann schon ein Riesenbauprozess. Deshalb kann ich nicht sagen, ich bin jetzt fertig, aber ich verstehe, warum er gesagt hat, das ist er für mich, ne? Also das ist, sag mein Bruder, das ist der und der. Das versteht man dann, ne? Mhm. Und ich bin ja manchmal, gab auch so eine Sache, wo man einfach gedacht hat, oh Mensch, dieses Gerippe da, was man da so stehen hat, ne? Es ist eigentlich fertig, Menschenskinder, warum mache ich überhaupt noch was dran? Aber es ist nicht meins, ja. Mhm. Und soll es vielleicht eben auch nicht sein, ne? Das denke ich dann so. Und ich habe eine ganz schwierige Arbeit gehabt. Einem Freund ist die Frau gestorben, ein Luxemburger. Und er wollte unbedingt, dass ich seine Frau porträtiere, ne? Da gehst du in die Knie.
Was hattest du für eine Beziehung zu ihr? Wart ihr befreundet?
Wir waren eigentlich nicht so. Also er ist ein Maler in Luxemburg, ein guter Maler, so alt wie ich, Guy Michels. Und wir haben eine gute, wie sagt man da, so Connection miteinander. Ne? Und er hat als Student mit seiner Frau, haben sie da bei Luxemburg, also bei der Hauptstadt, bei Luxemburg, sich ein Haus gebaut und kommt aus, sag mal, ich glaube, bäuerischen Verhältnissen, aber hat sich mit ihr dann zusammen so ein Leben aufgebaut, ja, schon als Student und sehr einfach, sehr klar. Eigentlich tat mir so weh, dass die Annette dann plötzlich ging, dass ich gesagt habe, ja, also ich mach dir das. 2 Jahre vielleicht dran gearbeitet und dann kam er noch und das war so lustig und sagte zu mir, du Franziska, ich glaube, ich will die Annette in Eisen gegossen haben. Weißt du? Und da kommt nochmal, so, hast du plötzlich eine Bronze und einen Eisenguss nebenan und denkst, oh Mensch, der Eisenguss ist wirklich verrückter, ne? Also besser, einfach
viel du
besser.
Du magst, ne? Eisen.
Ja, das Eisen ist einfach, ich weiß nicht, ob ich, ja, ich mag Eisen erstmal, ich weiß auch nicht warum, kann man jetzt so nicht sagen, aber ich weiß nicht, dass die Bronze patiniert zum Beispiel grün, ja, also wenn du kannst auch jetzt Bronze auf Eisen patinieren, also sowas gibt es auch, aber die Bronze kannst du eben so richtig schön verändern, in jede Richtung biegen, polieren und das machen und das machen. Das Eisen ist sehr sensibel, das Eisen lässt sich nicht so viel gefallen. Ja. Und was ich jetzt an meinem Eisen eben mag, ist, kommt aber durch diese neue Technik, das kannst du ja auch ganz ruppig jetzt gießen. Ne? Du kannst also durch dieses sogenannte Keramikschalenverfahren, da kannst du auch Hintergriffigkeiten mitgießen und es hat sowas, oder das Eisen hat eben so eine ganz moderne Ausstrahlung. Ne? Auch der Rost, also auch die Patina, die eben, sagen wir, der erste Regen, der drüber geht, ist ja ganz quittegelb. Schäme mich nicht damit beschäftigt, ne? Aber das sind immer Eisenoxidationen. Und der erste Rost, der entsteht mit dem Sauerstoff, ist eben quittegelb und dann wird es immer orange, 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 bis es dann natürlich, wenn es zu lange steht, kriegt es eben dieses Braun, was auch nicht mehr unbedingt schön ist. Aber du kannst schwärzen mit Tannin, ne? Da kommst du wieder, da brauchst du den Rost. Dann hast du sozusagen das klassizistische Schwarz, was ich auch gemacht habe schon. Ja. Aber ich habe mich dann, das war sozusagen, das war ich auch wieder der Zufall. Ich konnte ja zu DDR-Zeiten, war es schwierig für mich, Bronze zu gießen, weil ich keine Aufträge hatte. Und du brauchtest eben für einen Bronzeguss wirklich einen Auftrag. Dann hatte mein Vater in 70er Jahren in Finnland, ich glaube eine Ausstellung, zwei oder so, weiß ich nicht, und lernte da finnische Bildhauer kennen und die haben alle Bronze auf dem Hinterhof gegossen. Also du kannst ja ganz, also Bronze geht so, ist so lustig und macht eben auch Spaß zu gießen. Du brauchst ja bloß deinen kleinen Top und musst es nicht so heiß machen und das funktioniert. Und dann habe ich mir ein Buch aus dem Westen kommen lassen, wie man einen Bronzeguss herstellt. Ja? Also durch ein Handwerkerbuch. Und danach habe ich dann mir beigebracht, musst einen Wachs machen, dann musst du so eine Eingusskanäle ran und die Luft pfeifen und was alles so noch notwendig ist. Ja, und dann musst du das einformen, in Schamotte und die heiße Bronze reingießen. Aber wie machst du das? Das konnte ich nicht. Und da bin ich an Lauchhammer gefahren.
Und woher hattest du die Bronze überhaupt?
Ich hatte keine Bronze. Ich bin in die Bronzegießerei gefahren, aber eben direkt in die Gießerei. Also nicht in die Verwaltung und da, wo du alle den Auftrag kriegtest, da, sondern ich bin direkt Strecke fast an den Ofen ran, an den Gussofen, zu den Arbeitern. Konstereien war ja nicht so jetzt wie verriegelt und verrammelt. Und die sagten, es war irgendwie im Sommer, oh Gott, das muss ja sofort eingeformt werden. Und dann haben sie ihren Mantel drum und Schamotte drin. Und dann sagen, und wo hast du einen Auftrag? Ich sage, welchen Auftrag denn? Ne? Nee, sag ich, ach du. Da haben sie mit den Augen gedreht. Also pass auf, so schnell wie das reinkam, muss das auch wieder raus. Wir rufen dich an, wenn es fertig ist. Und wie bezahle ich das? Das wissen wir auch nicht. Und dann ging das eben in der DDR ja gut. Also Berlin gab es Berliner Pilsner, zwei Kästen Berliner Pilsner, ein Sack, wie war das, Holzkohle, Ketchup, was gab es noch? Bin ich in meinem Trabi, habe ich eingeladen, so. Und bin runter, Holzkohle raus, Bier raus. Die waren ja nicht groß, das waren ja, sagen wir, so kleine Dinger da, ne? Und Bronze rin und fort. Und dann musste ich hier in Berlin sehen, wie ich das Ding ziseliere. Und dadurch bin ich auf so eine andere Art von Ziselierung gekommen. Oder eben habe ich meine ersten Arbeiten, so 1982, 84, die habe ich sehr poliert, weil ich ja viel mit der Feile, weiß ich, Und deshalb ist die Liese, die ich da gegossen habe damals, so total durchpoliert. Ne? Aber das war für mich kein Effekt, das war eigentlich Aussage.
Wir müssen jetzt mal über die Miliva reden.
Eben, das müssen wir noch machen. Ne?
Ja.
Ich kriegte diesen Auftrag über den Prenzlauer Berg, also über das Grünflächenamt Prenzlauer Berg, muss man jetzt sagen. Die haben in den 90er Jahren große Aufträge gekriegt für Spielplätze. Und da sollte ein Spielplatz gebaut werden in Berlin, Einsteinstraße, also Storkorstraße da irgendwo hinten, mit richtig viel Geld. Und der Chef, das war der Wolfgang Krause damals, der war, wie nennt sich das, Grünflächenamtsleiter, ne, glaube ich, er sagt, also wir müssen aber unbedingt einen Einstein, also wenn das schon Einsteinstraße heißt, dann, und der soll Einsteinspielplatz heißen, also dann muss irgendwo ein Kopf stehen. Und er hatte mir auch angeboten, er hätte da eine große Marmormurmel, ich könnte doch einen Einstein, also aus einem, es war so ein bisschen so der Gag, aus einem Stein Einstein machen. Und ich sag, ich kann das nicht, also was kann ich nicht. Und saß dann hier und modellierte eben erstmal den Einstein. Und dann dachte ich, was mir da halt Knacke auf dem Spielplatz. Also irgendwo ist es auch absurd, ja. Und dachte mir, ach, ich kümmere mich mal um das Kind Einstein, um den Albert. Wie sah denn der aus? Ja? Also war hochinteressant schon. Ne? Und dann, wie gesagt, Einstein war eben so ein süßer, kleiner Junge, Lockenkopf, weißt du, rundes Gesicht, hübscher Kerl. Naja, nun habe ich den auch einfach so in dieser Bozzetto-Größe modelliert. Und plötzlich, und das war dann schon mal der Knackpunkt, standen zwei. Also der alte Einstein in der Größe und der junge Einstein auch in der Größe, nebeneinander. Ne? Und da konnte man hier so mal wie mit den beiden Flaschen so hier so schön miteinander spielen. Also Bezüge herstellen, Rücken an Rücken oder zusammen oder neben und so. Es ergab sich ein Gespräch. Und in der Zeit habe ich mich natürlich intensivst mit dem Albert Einstein, also mit seinen Ideen, mit seinem Leben, und stieß auf die Miliva, auf seine Frau. Und naja, da wird man schon erstmal hellhörig. Was war denn das für eine? Ne? Und da gibt's, habe ich mich nach Literatur um sie bemüht und las irgendein Buch. Da wurde sie so eben als serbisches Bauernmädchen, so konnte gut zeichnen, konnte gut Klavier spielen. Ich sage, das ist aber eine Bäuerin, also das ist aber ein Bauernmädchen. Weißt du, da musste ja ein bisschen mehr noch, muss ja eine tolle Bauernfamilie gewesen sein. Bis ich dann dahinter kam, aha, sie hatte eben sozusagen den Hüftfehler, was man als Frau ja überhaupt nicht haben darf, weil da kriegt man ja scheinbar keine Kinder oder weiß nicht was. Oder man ist doch so dann so ein bisschen so ein Hutschepäppel und kann nicht richtig. Und der Vater war sehr bestrebt, dass eben sie diesen Fehler ausgleicht, weil sie sehr klug war. Ja, und hat ihr eben, begabt war sie auch noch, ne? Konnte zeichnen, war sehr musikalisch, muss sehr gut Klavier gespielt haben. Einstein soll ja sehr schlecht Geige gespielt haben. Sie konnte viel besser, also sie hat es scheinbar gehört. Und ich meine, sie muss so klug gewesen sein, dass sie mit 18 Jahren in Zürich an das eidgenössische, Universität.
Als erste Frau
angenommen wurde, ja. Und sie hat Mathematik studiert, also sie hat nicht Physik studiert. Also sie wusste in Formeln, sie hat abstrakt mathematisch gedacht. Und Einstein war ja sehr intuitiv, ja. Also und eben eher Physiker. Eigentlich hat wirklich nur sie ihm immer zugeredet, dass das, was er da schreibt, stimmt. Ja, die anderen haben alle gezweifelt an so, wie ist ja irrig, ja. Und sie wusste ganz genau, dass das stimmt. Und hat ihn ständig unterstützt und ist aber ständig von ihm auch was das betraf, also nicht nur so Liebes- und Blub-Blub-Blub-Geschichten, sondern auch das, ständig betrogen worden. Ja? Sie schreiben gemeinsam an der Arbeit und sie hofft, und die Arbeit soll auch gedruckt werden und sie wird gedruckt. Das war, glaube ich, die eigentlich erste Veröffentlichung, die sie gemacht haben. Das habe ich jetzt in diesem Buch von dem Milos, ja, wie heißt er? Milos Popovic, also von dem Psychologen. Da, also sie hat die ganze Zeit gehofft, dass das ihrer beider Veröffentlichung wird. Und am Ende steht bloß er da. Also es steht nur sein Name drunter, ja.
Und woher wissen wir heute, dass sie mitgearbeitet hat?
Das steht in den Briefen. Das ist eben in diesen Briefen veröffentlicht, ja. Die es leider nur in Englisch gibt. Ich bin nicht so ein guter Englisch. Ja, ich bin eben nicht so. Ich kann das nicht lesen.
Also die beiden haben sich Englisch Briefe geschrieben?
Nee, das ist von dem Milos Popovic. Der ist ja in Amerika irgendwie jetzt, ne? Und der hat die Briefe, glaube ich, in Englisch veröffentlicht. Also wenn müssen ja die Briefe...
Ah, die Briefe zwischen Einstein und Mileva.
Die Briefe, nee, zwischen der Helen, bis zwischen ihrer Freundin. Helen...
Milevas Freundin.
Freundin, ja, in Wien. Und der Mileva. Mhm. Ja, wo sie ihr schreibt, ich warte, dass das veröffentlicht wird und das wird ja eine gute Sache. Und dann schreibt sie so, Mensch, guck mal, er hat mich nicht mal genannt. Einstein und sie haben sich ja, sag mal, 15 Jahre Liebesbriefe und sehr schöne Briefe geschrieben. Ne? Aber er war eben so ein richtiger Macho, weißt du? Und sie war eigentlich, und das muss man eben auch sagen, immer noch unterwürfig, weißt du? Sie war noch nicht so eine Frau, die jetzt sagen, also ich bin, hau ab oder mach, was du willst oder ich gehe jetzt oder lass mich doch in Frieden oder ich gehe jetzt meinen Weg. Ja. Lise Meitner durfte nie durch die Haupteingänge der Unis oder durch den Haupteingang ihrer Labors gehen. Die musste hintenrum gehen, die musste zum Hintereingang und ist auch den Hintereingang gegangen. Ja.
Weil sie eine Frau
war? Weil sie eine Frau war, ja. Das muss man sich einfach mal vorstellen, dass das so tief drin saß, dass das nicht geht. Und auch die Frau noch gedacht hat, naja, dann gehe ich eben im Hintereingang rein. Warum soll ich die Treppe hochgehen? Ist ja egal. Und ich meine, ich vergleiche jetzt diese Meitner auch ein bisschen auch mit der Mileva Maric. Dann hat man sich einfach gefügt. Ja. Aber wenn man dann in der Ehe so, also wie er und sie, und er muss ja dann ein Despot geworden sein, sondersgleichen. Also gut, die Gesellschaft war auch so, dass er, ja, warum hast du denn so eine Frau? Oder er natürlich auch den Fleischtöpfen näher war, weißt du, die Elsa hat scheinbar gut gekocht und er hat gerne gut gegessen. Und von ihr, von der Mileva, wurde eben vielleicht zu Hause auch, dass er vielleicht gesagt gekriegt hat, aber pass auf, so ist das eigentlich nicht. Ne?
Sie hat als Frau nicht so funktioniert, nee, wie es vorgesehen war.
Scheinbar nicht, aber trotzdem hat sie eben aber eben auch noch funktioniert, weißt du. Was ich nämlich aus den, ich habe ja dann die Briefe von einer Amerikanerin, aber wieder Einsteins Frau, heißt es, glaube ich, so im Roman, gelesen, jetzt erst. Wo man sich dann fragt, Mensch, warum hast du dich denn, ist ja immer noch nicht raus, ob dieses Liesel, was da zur Adoption, entweder zur Adoption freigegeben wurde oder eben gestorben ist an Scharlach. Das weiß man ja alles nicht so richtig. Es gibt kein Grab von ihr, sie konnte kein Grab besuchen.
Das war
das die ist uneheliche Tochter. Das ist die uneheliche Tochter. Ne? Ja. Also wo man auch sie überhaupt nicht richtig kapiert. Wieso fährst du zu dem Einstein hin und lässt das Kind da alleine? Ja, und Einstein und der Vater waren ja der Meinung, zur Adoption freizugeben, ne?
Also ihr Vater auch.
Ihr Vater vor allen Dingen auch. Also beide eigentlich. Mhm. Ja. Da stand sie irgendwie abseits. Also da kapiere ich sie auch nicht richtig.
Aber
jetzt,
kann das,
ne,
damit zusammenhängen, dass es eben ein uneheliches Kind
natürlich,
war?
Natürlich, ne, ja. Das war jetzt. Ja. Guck mal, erstmal, du, sag mal, bist an der Uni, den Professoren als Frau ausgeliefert. Ja, die können dich durch alles durchrauschen lassen, durch jede Prüfung, ja. Dann bist du noch schwanger, vielleicht im vierten Monat, wo dir sowieso immer so, weißt du, so schlecht geht und du einfach manchmal so ein Gefühl hast wie, ach, lass alles sein, es ist mir alles egal. Ich meine, wie schnell bist du da durchgerauscht, ja. Deshalb, es gibt ja so Leute auch, die dann sagen, ja, sie war ja gar nicht so gut, die ist durch die Prüfung durchgerauscht und da hat sie das, aber ich meine, naja, das, jeder Professor kann da, hat da Macht, ne? Muss er. Und ihr, sie hatte eben auch keine, also bis auf die Helen scheinbar, keine ihr zugetane Person. Ja. Das muss, die Ehe muss dann schlimm gewesen sein, also als auch die beiden anderen Jungs noch kamen, und muss grauslich gewesen sein, dass er natürlich abgehauen ist, aber er ist ja auch, er war ein Egoist.
Aber die Gesellschaft hat es eben auch gestattet.
Und die, nicht nur, die Gesellschaft war absolut gegen sie, ne? Also absolut gegen sie. Und er hat mitgemacht eben, das ist das jetzt. Er hat sich nicht für sie eingesetzt. Mhm. Weißt du, als er da an dem Berner Patentamt war, da war er ja so ein kleiner Pampel da unten. Da hat sie ihn die ganze Zeit, wie sagt man, moralisch und wissenschaftlich und weiß nicht was, unterstützt, ja, weil sie wusste, was das heißt, ja. Die Naresi, das sind ja kleine Kriminalisten, die Weiber. Ich muss ja feixen zum Teil.
Naresi, das sind wir jetzt bei der Medaillenfrau.
Bei der Medaillenfrau, ne?
Ja.
Die sind ja sowas von. Gehen Sie da halt hin. Diese erste Einstein-Formel soll mit Marit Einstein unterschrieben sein.
Ja.
Das wissen wir ja nicht genau. Ne? Nicht genaues. Weißt du, wo
das habe ich auch schon recherchiert. Also es heißt, man kann es nicht nachweisen.
Man kann das nicht nachweisen. Ja. Und du kommst auch an die Einstein-Sachen überhaupt nicht ran. Mhm. Weißt du, das liegt alles unter Verschluss. Ich meine, ich gönne ja jedem sein.
Wenn das eines Tages bewiesen würde.
Wenn sowas bewiesen, oh Gott, das wäre ja fürchterlich.
Warum fürchterlich?
Naja, also ich hab jetzt ein. Ich meine, Einstein hat dann wieder andere Qualitäten, ja, weil also nicht nur diese ganze Relativitätstheorie, die er eben so wunderbar, und das ist ja ein Durchbruch sondersgleichen. Er hat ja dann auch seine politische Haltung, weißt du, diese ganzen Friedenskonferenzen und sowas, weißt du, wo er dann, da ist er ja aktiv geworden. Also das ist schon noch eine andere Geschichte dann eigentlich. Aber
also er war auch ein guter Typ.
Ja, das, ich will da auch nicht den so ganz wie den, das ist schon.
Aber du hast dich mit seiner Frau beschäftigt.
Aber ich musste mich einfach, um ihn auch zu begreifen, weißt du, um ihn auch formulieren zu können, mit der Mileva beschäftigen. Ne? Hm. Und es ist ja auch so, er hat ihr, ich weiß nicht, das kann aber sein, dass das im Scheidungsvertrag, ich hab das nicht gelesen und kann da auch nicht jetzt drüber urteilen, aber muss ja drin gestanden haben. Und warum das drin gestanden hat, das ist ja die andere Sache. Warum steht im Nobelpreis oder im Scheidungsvertrag, dass wenn er den Nobelpreis kriegt, er ihr das gesamte Geld übervermacht? Da muss doch irgendwie was von ihm.
Ja, aber kann es sein, dass er einfach verpflichtet war, auch für sie zu sorgen?
Ja, das sowieso. Das sowieso. Aber man hätte ja dann halbe machen können. Ich meine, immerhin, das war ja eine ganze Menge Geld, ja. Also da muss das.
Also du denkst, er
weiß ganz genau, was sie für ihn bedeutet hat. Ja, und ich meine, und dann hat mich die ganze Zeit, hat mich eben diese Marge interessiert, dass ich dann irgendwann anfing, dieses Porträt zu machen.
Da warst du noch mit ihm beschäftigt auch.
Ich war mit ihm beschäftigt, deshalb, das ist ja dieses erste Foto, weißt du, habe ich ja das Hochzeitsfoto an der Wand hängen oder am Fenster, und daneben ist dieser eingewickelte Kopf. Da habe ich sie porträtiert und da ist es so eingewickelt. Das Foto ist eigentlich, weißt du, so aussagekräftig, weil sie noch gar nicht da war, ne? Sie ist ja, ich glaube jetzt mal so, dass ich sogar vorhatte, die beiden, weißt du, dieses Foto, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, dass ich sogar vorhatte, dieses Foto zu modellieren mit ihr und ihm. Mhm. Ja, weil das ist ein wunderschönes Foto. Und das muss eben auch eine wunderschöne Zeit gewesen sein, sagen wir, der beiden miteinander. Mhm. Und dann musst du mit dem fertig werden, dann musst du mit beiden Figuren fertig werden. Da kam ich nicht mehr, da war ich dann, also wirklich dann mit ihm. Und mit ihm als Kind. Also diese, das ist ja verrückt, dann, dass plötzlich der lebensgroße Einstein auf dem Spielplatz neben einer überlebensgroßen, mit einem überlebensgroßen Kind zusammensteht, ja. Mhm. Das hat mir dann dermaßen gefallen. Jetzt überlege ich eben, wann ich die Miliwa angefangen habe, also wirklich den weiter zu arbeiten. Da müsste ich meine Tagebücher angucken. Also für euch jetzt, für diesen Geburtstag, hat das Sinn, diese ganzen Bronze-Eingusskanäle und Luftpfeifen noch dran zu lassen. Also sie ist eigentlich im Prinzip noch gefangen, ja.
Ah ja, ja? Das war das meine Frage, ob das zur Plastik gehört.
Nee, oder? Es gehört nicht zur Plastik. Nein, also sie ist noch gefangen. Ja. Ja, sie ist,
aber es ist gut.
Das ist, ich find's eigentlich auch für den Geburtstag, ja, finde ich es unheimlich gut.
Da lässt du es auch noch dran.
Da lasse ich es noch dran, ja, dass sie noch so richtig in
sie
dem...
Ist gefangen,
die ist sie ja noch gefangen,
ja,
ist, ne?
Ja.
Also wenn wir jetzt jemanden finden würden oder irgendwo... Dass man sie ordentlich auf den Sockel stellen könnte, ne? Und dann schneidet man das ganze Korsett ab. Ich denke, das wäre schon ganz schön.
Und
so.
Wirst du dann noch weiterarbeiten, wenn das Korsett ab ist?
Nö, dann kriegt sie einen ordentlichen Sockel.
Ja.
Und kommt eben da zu den Leuten, die sie ehren. Also, ja, ja?
Mhm.
Machen wir einen schönen Sockel, machen wir ihre Handschrift vielleicht unten noch ran. Ich habe mich noch gar nicht dafür interessiert, was sie für eine Handschrift hatte. Weil das für mich immer dann so, weißt du, so, Puschkin hatte ja eine Wahnsinn, also, hat noch einen Klecks drauf gehabt, auf seine Unterschrift.
Aber die Handschriften interessieren dich schon.
Handschriften interessieren mich schon, ne? Das ist ja schon, Einstein hat eine ganz kleine Schrift gehabt, da gibt es so einen Briefwechsel zwischen...
Aber man weiß ja heutzutage immer nicht, welche Menschen gezwungen wurden, rechts zu schreiben und eigentlich Linkshänder waren.
Ich bin Linkshänder, ja.
Ich auch.
Wo bist du geboren? In
Dresden.
Ja, ist auch nicht gut. Ich bin aber im Erzgebirge, weißt du, geboren als Linkshänder. Und die Linkshänder im Erzgebirge, die haben es ja mit dem Teufel.
Ach, wirklich?
Mhm. Die haben es mit den Hexen und mit dem Teufel und weiß nicht was. Und man hat mir mein Onkel dann, damit ich ja nicht zu sehr, deshalb, ich rede ja auch immer mit der linken Hand, ne? Damit ich ja nicht zu sehr links werde, wurde mir ein Löffel geschmiedet, mit dem du nur mit der rechten Hand essen kannst.
Ah.
Linkshänderbesteck.
Grausig.
Und dann hatte ich eben mit der linken Hand, wenn ich mit der rechten Hand essen muss, schmecke ich nicht richtig und kann heiß und kalt nicht unterscheiden. Ja?
Und wie ist es beim Zeichnen, beim
Skizzieren? Nur links. Also nur links, es sei denn, ich muss einen Strich machen von der linken unteren Seite nach der rechten oberen. Dann nehme ich ihn recht. Aber sonst mache ich ein Zeichen. Also ich modelliere links. Also ich habe auch, deshalb, das ist meine neueste Erfindung. Ich habe einen Meißel in der rechten und einen Hammer in der linken. Also ich schlage links.
Mhm.
Rechts haue ich mir auf den Daumen.
Mhm.
Ich schlage links. Und ich kann keine Schrift. Also Schrift ist für mich ja ein Problem. Ja? Also ich habe keine Schrift, weil ich Linkshänder bin und rechts mir eine Schrift angelernt habe und links wie ein Huhn schreibe.
Mhm.
Ja? Und in der Medaille ist das ja schwierig.
Ah ja,
also deshalb,
du meinst, du kannst keine Schrift schlagen?
Ja, doch. Und das kann ich.
Ah.
Weil ich kann doch Schrift schlagen. Und Schrift schlagen kann ich. Da schlage ich ja mit der linken Hand und kann sozusagen meine Schrift von links nach rechts schlagen.
Mhm.
Und das funktioniert.
Aber du kannst ja nun nicht jeden Einkaufszettel schlagen. Aber jetzt erzähl noch mal, wie hast du eigentlich die Marika heißt sie, ne? Marika Naresi.
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 Wie hast du sie kennengelernt? Die Medaillenfrau.
Ja. Sehr. Also folgendes, wir versuchen in der Deutschen Gesellschaft für Medaillenkunst, da bin ich ja, und ich bin ja sozusagen die Vizepräsidentin. Oh. Ja, junge Leute da reinzukriegen, weil keiner macht Medaillen. Ja,
Medaillen ist irgendwie, klingt unsexy, finde ich.
Ist es aber nicht, aber das ist egal.
Was Patriarchales.
Absolut. Alle zwei Jahre gibt es eine internationale Medaillenausstellung
auf der Welt. Dieses Jahr wäre es Tokio. Die vorhergehende FIDEM-Ausstellung war in Kanada von zwei Frauen organisiert zu einem speziellen Thema, und zwar nur Women and Women of Natural Science. Das heißt, eine ganz klare Formulierung. Die wollten eben nicht allgemein eine Medaillenausstellung, sondern eine Medaillenausstellung zu einem Thema. Mhm. Ja? Und da haben viele, und ich bin in der Jury mit für den Deutschland-Beitrag und dachte, es werden ja für diese FIDEM-Wettbewerbe so viele Medaillen eingereicht.
Was heißt FIDEM?
Es heißt, es ist irgendeine internationale Medaillenföderation. Mhm. Ne? Machen große Ausstellungen, das ist wirklich wie, weiß ich, wie was, in Olympiade, sagen wir, der Medaillen. Ne?
Und sind das immer BildhauerInnen, die die Medaillen einreichen?
Ja, und das war, nee, sind meistens Männer. Mhm. Aber jetzt war dieses Thema Women in Women of Natural Science, wo sich sehr wenig Männer dran beteiligt haben, und mir jetzt richtig so sagen. Ich aber dachte, weil ich nicht nachgedacht habe, es werden ja immer so 300 Medaillen vielleicht eingereicht, und sagte zu der Angelika Keune, der Kustodin damals von der Humboldt-Uni, na, dann machen wir mit allen Ausrangierten, weil Deutschland kann ja nicht so viel, wir haben ja immer nur einen Beitrag, weißt du, von 60 Medaillen oder so, ne, mit Rückseite. Dann stellen wir die alle hier mit der Humboldt-Uni unten in dem Lichthof aus. So, und dann kam die große Pleite. Es hatten ja sich nur so viel beworben, wie wir auch einreichen konnten. Weißt du? Ah. Es hatten sich eben, die Männer waren sau, ja. Die waren böse, weil plötzlich ein Titel da war. Also, weißt du?
Sie vorher war nie ein Titel da gewesen.
Nee, vorher waren immer, konnte man, doch, es war auch immer ein Titel da, aber nicht nur so auf ein Frauenthema bezogen.
Ja, nicht Frauen.
Es hieß Himmel und Hölle oder irgendwie sowas. Ne? Meistens das. Also immer sowas. Ne?
Ja.
Und diesmal Women and Women of Natural Science, das ist natürlich schon sehr konkret.
Ja.
Und da haben sich sehr wenig beteiligt.
Mhm.
Aber dann habe ich gesagt, wir machen in der Humboldt-Uni eine Ausstellung und stellen die Medaillen aus, aber nicht nur die Medaillen, weil mit 46 Medaillen kannst du keine Ausstellung machen. Wir nehmen eben noch Künstlerinnen und Künstler, die Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen porträtiert, gemalt, radiert oder sonst was haben, mit dazu. Und da hatte sie diese kleine Mileva Maric-Medaille mit ausgestellt. Sie ist mir, sagen wir, eben sehr sympathisch. Mhm. Ja, und ich habe gedacht, irgendwann müssen wir sehen, wie wir da vielleicht noch weiterkommen. Und sie hatte ja auch gedacht, also wir hatten dann uns abgesprochen, dass wir eine Ausstellung irgendwo machen. Und dann suchten wir einen Ort. Und sie kam dann, ja, da könnte man dort in einem Hof oder, nee, also in einem, das waren alles für mich keine Orte, jetzt mal so, weißt du. Also ich muss sagen, ich war so froh, dass ihr das übernehmt von der ganzen Organisation, weil was Besseres kann uns eigentlich gar nicht passieren, weißt du?
Mhm.
Das ist ja auch für sie, war das ja ein ganz neuer Ort, kennt sie ja alles gar nicht, ne? Pass auf, sie wollte dann eine große Ausstellung machen und viele noch dazu holen. Ich habe gesagt, du kannst das ruhig machen, aber im anderen Hintergrund habe ich gedacht, auweia, was wird das, wenn das jetzt nicht jemand direkt kuratiert, weißt du? Da kriegst du jetzt wieder aus jedem Dorf einen Hund. Wenn hättet ihr eine Ausstellung machen müssen, aber das braucht länger Vorlauf.
Definitiv.
Weißt du?
Aber ich glaube, sie ist ganz froh über den Kontakt. Sie kannte uns noch nicht, aber ich bin auch sehr neugierig auf sie, nach dem, was ich jetzt weiß, was sie macht. Und ich glaube schon, dass sich da noch was ergeben könnte.
Eben, das wäre ja ganz gut. Bloß in meiner Situation jetzt fand ich dieses einfach wie einen kleinen Geburtstag, also wie einen Geburtstag feiern, weißt du?
Ja.
Den man dann vielleicht auch ins Internet setzt als eine Geburtstagsfeier. Ja. Ich habe mir extra ein Servi gekauft, weißt du?
Oh, kriegst du das mit?
Ich dachte, das ist verrückt. Ich habe so ein weißes etwas. Es ist nur ein weißes, sehr schönes Servi. Altes, polnisches. Ja.
Wo hast du das her?
Die Kinder, jetzt gibt es wieder sowas ganz Neues hier in Berlin, das nennt sich zweimal oder nochmal oder. Okay. Also das ist Second Hand,
ja.
Riesen Kauf-Dings da. Mhm. Kannst du durchschlendern. Wenn man drei goldene, also weiße Tassen mit Goldrand und so ein bisschen geschwungen, weißt du, hinstellen. Zu dem Abend bringe ich, oder zu dem Nachmittag bringe ich das Servier mit. Und eine richtige, wie heißt denn das dann? Serbische kann ich nicht sagen, aber so.
Ein Gebäck?
Eine Torte muss es sein. Ja, so richtig süß. Richtig? Also so ein Ding muss es sein, ja, weißt du? Genau. So eine Torte.
Genau.
Und dann machen wir wie so ein kleines Kaffee trinken.
Ja, super.
Und dann lassen wir das eben einfach stehen.
Ja, genau.
Nicht groß, nicht so. Wir feiern eben.
Ja, ja. Oh, da kommt gleich die Schwarze.
Und der hat seine illegale Nische, seinen illegalen Durchgang hier.
Ja, wie heißt der denn? Das ist ein Kater, ja?
Der heißt eigentlich Herr Rossi.
Oh, guck mal, er wendet jetzt den Rücken zu.
Ja, der macht
er
ja,
denkt, wann
der, geht die der macht ja, was er will.
Ich brauche Aufmerksamkeit.
Ja, der ist, aber das ist kein Schmusekater. Der ist, aber der kann hier raus und rein. Der kann überall hin, wo er hin will, weil er überall Löcher hat.
Toll. Ja, Franziska, ich freue mich auf unser Kaffeetrinken. Und in irgendeiner Weise findet es statt.
So.
So.
Wie geht's denn jetzt weiter?
Jetzt beenden wir das Gespräch, verabschieden uns von unseren Zuhörern und hoffen auf ein Wiedersehen am 19. Dezember in der Galerie.
Sehr schön.
Mit den tollen Kaffeetassen.
Ach Gott, oh Gott, ja.
So, bis hierher. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich verabschiede mich von euch. Bis bald. Der Podcast Ateliergespräche ist eine Produktion von Eclat Berlin. Die Musik kommt von Letta Fu. Letta Fu, das sind die Musiker Philippe Canois, Schlagzeug, Tobias Kropp, Bass und Heiko Löchel, Fagott. Thank you.